Also zuerst wird der Hase angeschossen, dann holt ihn einmal der Hund, dann ist er entweder tot, wird dann noch getötet, dann liegt er mal auf dem Haufen, dann kommt er auf den Pickup, dann fährt er immer über den staubigen Weg. Es kann also gut und gerne sein, dass der Hase um 9 Uhr erschossen wird und dann erst um 17 Uhr einer Verarbeitung zugeführt wird. Und wenn man dann die Leute fragt, wieso macht sie das, sagen sie, ja, Sojafeld, das heißt ja auch, die würden das alles zusammenfressen. Schon gut. Fragt man einen anderen Jäger, wieso schießt du Füchse, sagt er, ja, sonst gäbe es ja keine Hasen. Und da beißt sich quasi der Fuchs in den Schwanz.
Du hörst Pure Leben, dein Podcast für eine lebenswerte Zukunft. Yeah! Heute mit Jagdmythen.
Willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast Pure Leben. Heute haben wir die Jagdmythen Teil 2. Wir hatten ja jetzt gerade kürzlich Jagdmythen Nummer 1 mit dem Georg Prinz vom Verein gegen Tierfabriken und dem Professor Rudolf Winkelmeier, der uns live zugeschaltet war mit Zoom. Und da sind noch ein paar Fragen übrig geblieben, die ich mir gedacht habe, die wir heute noch schnell aufnehmen. Eigentlich machen wir mit diesen Fragen ein bisschen einen Schritt zurück, wollen noch mal ein bisschen überhaupt drüber reden, wie funktioniert überhaupt Jagd, was ist überhaupt Jagd. Und deswegen haben wir da den Georg Prinz nochmal dabei. Hi Georg.
Hi Ann-Kathrin, der Pure Podcast ist ja auch mein Lieblingspodcast und ich bin da einfach unter der Bank hervorgekrochen und bin jetzt wieder da.
Perfekt,
so oft,
wie immer.
Wie ich hier schon dabei war.
Also du kommst gar nicht aus Wien oder so, sondern du warst
Ich
hier.
Ich wohne da hier im Studio. Untermiete.
Ja, das ist praktisch. Genau. Das ist sehr praktisch. Mit Flat Eric gemeinsam.
Ich ernähre mich immer von den Resten von einem Studioessen.
Ja, da bleibt genug.
Da fällt viel unter den Tisch. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Ja, warum haben wir den Georg überhaupt da? Was hat der Georg überhaupt zur Jagd zu sagen? Georg, du wolltest mir nochmal ein Schlüsselerlebnis erzählen, wie du zu deiner Jagdexpertise gekommen bist. Schieß mal los.
Ich bin ja seit 2014 Tierschutzaktivist und dann war ich bei so einem Camp, wo man eben so Aktionsformen geübt hat. Und da war für mich so ein Schlüsselereignis, so ein Training, wo wir das Jagdenfilmen geübt haben. Und da habe ich dann gemerkt, die Leute, die Jagdgesellschaft simuliert haben, die waren dann recht schnell und keiner hat es mehr geschafft, ihnen nachzukommen. Aber ich habe mich halt wirklich bemüht, bin sehr schnell gerannt, bin durchs Unterholz gerannt und ich war dann der geschafft hat, in der Übung als einziger diese Vergehen festzustellen. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, okay, da macht es wirklich einen Unterschied, wenn man Karten lesen kann, wenn man taktisch denkt, wenn man weiß, wo sind die da, wo laue ich ihnen auf. Man kann da wirklich einen Unterschied machen. Und ich habe in den Jahren 14 bis 17 sicher 50 bis 60 Jagden persönlich gesehen.
Wow.
Habe sie mit der Kamera dokumentiert. Das hat für viel Pressearbeit gesorgt, teilweise sogar zu Gesetzesänderungen gesorgt. Ich habe auch international vorgetragen in 4 Ländern tatsächlich zum Thema Jagd. Genau. Es gibt auch so einen internationalen Zusammenschluss gegen Trophäenjagd, wo ich eben auch den VGD vertrete. Genau, es ist eben hauptsächlich mein Beobachten aus der Nähe und das Aufdecken von Missständen sozusagen. Beim letzten Mal haben wir ja gesagt, vielleicht nicht Jagdexperte, aber Jagdaktivismus-Experte sozusagen.
Ja, krass, hey, so viele Jagden hast du angeschaut, meine Güte.
Ein eigentliches Schlüsselerlebnis war, wir waren in einem so einen Jagdgatter, also wo der Wald umzäunt ist, damit dort Tiere gefüttert werden. Teilweise werden sie vorgezüchtet und reingestellt. Und wir wollten vor der Jagd anschauen, wie viele Tiere sind da eigentlich. Und man sagt ja immer, die sind so zahm, aber weiß nicht, kann ja auch gelogen sein. Mhm. Und dann sind wir reingegangen und da waren dort Wildschweine, die sind aber nicht weggerannt, sondern die sind zu uns hin und haben uns dann quasi aus der Hand, haben sich streicheln lassen und waren quasi handzahm. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, dass diese Tiere eigentlich wie Streichelzoo-Schweine sind. Und am nächsten Tag sagt man, das sind Wildtiere, auf die wende ich das Jagdgesetz an, die schieße ich jetzt ab.
Wow.
Sind aber wahrscheinlich zahmer als so manches Hausschwein, das in Freilandhaltung lebt. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis dieser Absurdität, dass man einfach sagt, heute bist du so ein Schwein, vielleicht noch ein Zuchtschwein und morgen setze ich dich aus, dann bist du ein Wildschwein und ich darf dich wieder abschießen.
Okay.
Es ist aber natürlich dasselbe zahme Schwein. Und diese Ungerechtigkeit, diese Absurdität hat mich irgendwie sehr gefangen und eben auch natürlich diesen Tieren in die Augen zu schauen und dann wissen, morgen ist es vielleicht vorbei und man fühlt sich natürlich immer schlecht, weil man hält nur die Kamera drauf. Und eigentlich würde man ja gerne dazwischen gehen, aber man weiß halt, dass es besser ist, zu dokumentieren und für die Nachwelt festzuhalten, um eine Debatte zu starten. Aber es fällt schon sehr schwer, diesen Massakern da zuzuschauen. Also kann ich nicht empfehlen für die psychische Gesundheit. Aber der Aktivismus und das dagegen etwas machen und dass sich auch Gesetze ändern, das hilft natürlich wieder irrsinnig für die Psyche und Psychohygiene.
Ja, da das kann man ich absolut bestätigen.
Wieso man es gemacht hat.
Ja, finde ich auch. Das wird man ja oft gefragt, wenn man sich da betätigt, wenn man da versucht irgendwie mit dran zu arbeiten, dass sich Dinge verbessern, wie man das überhaupt psychisch aushält. Und da muss ich auch sagen, es wird ganz klar besser, sobald man sich engagiert, sobald man die Möglichkeit hat, was dagegen zu tun, wirklich aktiv was dagegen zu unternehmen und dann auch zu sehen, wie sich Dinge verbessern. Genau. Das hilft wirklich, wirklich.
Also es hilft schon, wenn man sich engagiert, aber noch besser ist es, wenn man sich erfolgreich engagiert. Ja. Deshalb versuchen wir ja unsere Kampagnen so anzulegen, dass sie gewinnbar sind. Dass wir quasi keine Kampagne zur Abschaffung der Jagd machen, die 100 Jahre dauern würde, weil keiner hält so lang durch. Dann steigen wir alle geburnt out, ohne Erfolgserlebnis aus. Sondern dass wir uns Zwischenetappen setzen und sinnvolle Zwischenziele setzen, die man dann in ein, zwei Jahren erreicht. Und danach kann man feiern und kann sich freuen und regenerieren, kann dazwischen andere Themen machen. Die Gesellschaft kann sich dabei wieder setzen, kann sich weiterbilden, kann sich weiterentwickeln. Und 10, 15 Jahre holt man sich das nächste Thema. So sind eigentlich unsere Kampagnen aufgebaut.
Das klingt absolut sinnvoll. Ja, total. Wobei man sich da wahrscheinlich auch jetzt als Laien denkt, was, 15 Jahre dauert sowas? Mein Gott. Ja, aber ja. Ich meine, schaut euch doch mal gern die Liste an der Erfolge vom Verein gegen Tierfabriken, dann ist das auch schon mal nochmal ein ganz anderes Gefühl. Aber du hast jetzt gerade schon einige Sachen angesprochen, die mir gleich mal im Kopf geklingelt haben. Yes. Gerade wenn ich dran denke, wie ich früher über Jagd gedacht habe, bevor ich mich überhaupt mit Tierschutz, Tierrechtsthemen auseinandergesetzt habe. Da würde ich dich auch gern fragen, wie hast du dir eigentlich früher Jagd vorgestellt, bevor du irgendwas davon gehört hast?
Also unser Nachbar war Jäger und ich wusste halt immer, dass er Füchse schießt und dass er Rehe schießt und dass er füttert und dass er einen Hochstand hat. Das wusste ich halt. Und wir hatten von der Volksschule auch immer so einen Wildtierkalender, der war auch von den Jägern.
Ah.
Aber mir ist irgendwie so vermittelt worden, das ist so eine ganz eigene Welt und wenn man da nichts damit zu tun hat, redet man besser nicht mit. Also es ist so quasi in meinem Dorf, weiß nicht, wie es bei euch war, da so die hier so zuhört, gab es halt einige Jägerfamilien, da war das quasi Tradition, der Großvater, der Vater, der Sohn haben gejagt, aber quasi die Nicht-Jägerfamilien, die haben da nicht groß mitgeredet, sondern das war Sache von den Jägerfamilien, das dazu zu machen. Und das war ihr Ding und die haben das gelebt. Man hatte das Gefühl, die haben ihr Leben ziemlich nach dem ausgerichtet. Und für die anderen war das nicht wirklich ein Thema, auch wenn du direkt daneben gelebt hast.
Mhm. Ja, spannend. Dann hattest du ja eh schon ein bisschen einen Bezug, aber man hat nicht drüber gesprochen. Spannend, okay. Ja. Ich war da tatsächlich sehr viel weiter weg davon. Also das erste Mal, dass ich Jagd gesehen habe, war wirklich beim Film Bambi. Also ich wusste vorher gar nicht, dass man Tiere, die im Wald oder sonst irgendwo in der Natur leben, überhaupt tötet. Also es war für mich ein ganz komisches Konzept und wird natürlich in Bambi jetzt auch nicht sehr positiv dargestellt. Klar, weil die Mama von Bambi ja erschossen wird und Bambi dann ganz alleine da zurückbleibt und weint. Und also eine Freundin von mir, damals meine beste Freundin, durfte den Film auch gar nicht anschauen. Da waren wir, wie alt waren wir denn? 4, 5 oder sowas? 5, 6, keine Ahnung, sowas in einem Dreh. Und ihre Mama hat gesagt, sie darf den Film auf gar keinen Fall schauen, weil das so schlimm ist, dass da die Mutter stirbt. Und ja. Und das war so mein Zugang zur Jagd, also so ein ganz, ganz städtischer, abgehobener, überhaupt keinen Zusammenhang damit haben. Also ich habe mir das vorgestellt, da geht jemand einfach mit dem Gewehr in den Wald und sieht dann ein älteres, kränklicheres Tier und erlöst das sozusagen, weil die Natur so hart und so schlimm ist und das würde ja da sonst ewig dahin siechen und deswegen erlöst er das sozusagen, dass es schneller tot ist. Und das ist auch ein Buff und dann zack ist das Tier tot. Und vielleicht ist es ein bisschen anders, kann das sein?
Ein Leitmotiv ist ja auch immer dieses Hege und Pflege.
Mhm.
Und das Arge ist, dass Hege eigentlich etwas anderes ist, was man sich darunter vorstellt.
Mhm.
Weil Hege ist eigentlich, dass man die Tiere, die man haben will, denen hilft man, die hegt man sozusagen heran. Beispiel, ich habe jetzt Rehe zum Beispiel oder ich habe Fasane, die füttere ich, da versuche ich ihnen den Lebensraum zu gestalten, dass es passt. Aber das Interessante ist, das steht auch in den Jagdgesetzen, nicht unbedingt, weil es so viele von denen braucht, sondern weil ich die dann auch jagdlich haben will. Also ich lege quasi fest, es gibt gewisse Arten, die will ich jagdlich nutzen und die hege ich dann heran, sodass es mehr von denen gibt, als es eigentlich gäbe. Und dann gibt es Tiere, die ich nicht will, vor allem Beutegreifer, man nennt sie Raubtiere auch oder Raubwild, sagt die Jägerschaft. Und da schaue ich, dass ich die, euphemistisch gesprochen, hintanhalte. Also der Jäger agiert eigentlich wie so eine Art Landwirt. Er sagt quasi, die Natur ist mein Feld. Ich habe quasi meine Feldfrüchte, die ich will, die dünge ich, denen helfe ich. Mhm. Und das andere ist quasi, das klingt jetzt arg, ist quasi das Unkraut. Mhm. Und ich habe leider manchmal wirklich das Gefühl, dass Beutegreifer wie Füchse für manche Jäger wirklich wie Unkraut sind. Mhm. Und die muss ich quasi bekämpfen. Mhm. Also der Jäger agiert quasi wie ein Bauer in der Natur, mhm, sozusagen. Und das ist sehr drinnen. Und das ist eigentlich die Hege. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt Füchse abschieße, ist das auch eine Hegemaßnahme. Oh. Hege ist nicht nur Füttern. Mhm. Hege ist genauso diese sogenannte Raubwildbekämpfung, mhm, die auch tatsächlich so genannt wird und wo man mitunter auch sehr brutal vorgeht dabei.
Da haben wir gerade auch schon wieder einen Begriff am Start. Ich habe im letzten Podcast auch schon ein paar Begriffe rausgenommen, die man so einfach als Laien nicht kennt. Beutegreifer kennt man vielleicht auch noch, Raubtier kennt man auch, aber ich würde es gerne noch kurz beleuchten, warum man das so sagt, weil Raubtier, wem wird denn was geraubt eigentlich?
Das ist ja auch so diese Ideologie der Human Supremacy eigentlich, so quasi uns stehen diese Tiere zu und die Jägerschaft tut eigentlich so, als hätte sie das Tötungsmonopol im Wald. Also wenn quasi ein Raubtier sozusagen ein anderes Tier isst, das ist ja Verschwendung. Mhm. Aber wenn ein Jäger das macht, ist das ehrenhaft sozusagen. Mhm. Also man will eigentlich das Töten auf sich selber monopolisieren, bringt dann quasi die Konkurrenten um, damit einem selber viel überlassen wird. Man könnte ja auch sagen, okay, die armen Beutetiere, ich schütze die jetzt vor den Beutegreifern, räume quasi die Beutegreifer weg und dann können die ungestört leben.
Mhm. Aber nein, so stellt man sich's vor eigentlich.
Ich räume zuerst die einen weg, damit ich sie dann selber töten kann.
Uh-oh.
Weil, und da kommen wir schon ganz tief rein, wie ist die Jagd organisiert in Österreich? Es gibt sogenannte Reviersysteme. Mhm. Also es gibt, salopp gesagt, eine Art Zwangsbejagung. Also jeder in Österreich, der Grund besitzt, der nicht umfriedet ist, wird eigentlich bejagt. Mhm. Also mein Vater ist auch Landwirt, dieses Land wird auch bejagt. Mhm. Und wenn das 115 Hektar ist, kann man das selber bejagen. Aber wer hat schon 115 Hektar Land?
Habe ich nicht.
Habe ich auch nicht. Alle, die weniger haben, das kommt in eine Jagdgenossenschaft. Und das kann dann jemand pachten. Und da wird dann eine Jagdpacht gezahlt. Also man bekommt auch relativ wenig Geld, muss man sagen. Mhm. Manche holen sich das gar nicht ab, weil das so wenig ist. Aber es muss eben bejagt werden.
Aha.
Das heißt aber, als Jäger zahle ich dafür, ich zahle für das Gebiet und kann dort jagen. Mhm. Und dadurch habe ich natürlich Interesse daran, dass, wenn ich dafür zahle, ich auch möglichst viel davon kriege. Und das führt zu diesen ganzen Absurditäten, dass ich eben füttere, dass ich versuche, Raubtiere regelrecht auszurotten. Das mache ich ja alles, weil ich mir denke, ich zahle dafür, dann will ich auch ein Erlebnis haben.
Mhm.
Es gibt auch das sogenannte Lizenzsystem, da zahlt man für jeden einzelnen Abschuss. So quasi, ja, ich will ein Reh schießen, dann zahle ich dafür, wird irgendwie vermittelt, ich gehe dorthin, mache das und bin wieder weg.
Mhm.
Und leider führt das eben dazu, dieses Reviersystem, ein Förster hat es mal so ausgedrückt, die Jäger sind wie eine feindliche Besatzungsmacht im Wald.
Oh, okay.
Weil das ist gar nicht deren Grund, aber die fahren dann mit dem Auto herum, stellen Fütterungen auf, stellen Hochstände auf. Es gibt auch einen Fall aus dem Burgenland, wo eine Weinbäuerin mit dem Hund im eigenen Weingarten spazieren gegangen ist und der Jäger hat dann gesagt, leine uns den Hund an, sonst schieße ich ihn ab.
Okay.
Weil sie ist zwar die Grundeigentümerin, aber er hat das Jagdrecht. Und er kann ihr dann auf dem eigenen Grund und Boden solche Dinge vorschreiben.
Okay, krass.
Und das Absurde ist, man merkt ja dann in der politischen Auseinandersetzung oft, dass das Eigentumsrecht in Österreich eigentlich sehr hoch gestellt ist. Aber da gerät es dann an die Grenzen.
Mhm.
Und da kommt auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ins Spiel. In Deutschland haben es ethische VeganerInnen schon geschafft, dass auf ihrem Grund und Boden nicht mehr gejagt wird.
Mhm.
Weil die haben gesagt, das Eigentumsrecht heißt, ich darf mit meinem Land machen, was ich will. Und ich muss auch nichts zulassen, was gegen meine Weltanschauung geht.
Ja.
Und die haben es dann geschafft, dass sie das freistellen können. Also auf deren Land darf nicht mehr gejagt werden.
Mhm.
Und in Österreich wurde das schon mehrmals versucht, in mehreren Bundesländern. Das ist aber bis jetzt immer gescheitert. Und die Republik Österreich hat da quasi die Gegenposition eingenommen. Und die hat argumentiert, ja, in Deutschland, Süddeutschland war das eben, ist es so. Aber Österreich ist ein Alpenland. Da müssen wir eben jagen, da geht das nicht.
Aha, ist das nicht anders.
Irgendwie
da so beim Neusiedlersee nicht so viel mit Bergen.
Voll.
Also könnte man es dort vielleicht schon verbieten. Ja, passt. Okay, dann Leute beim Neusiedlersee, schließt euch zusammen. VGT regelt das.
Genau, also wenn ihr in Österreich seid, wenn ihr Land besitzt, wenn das gejagt, bejagt wird, könnt ihr euch gerne beim VGT melden.
Mhm.
Wir nehmen bis heute auch Fälle auf.
Okay.
Und wir sind davon überzeugt, dass wir es schaffen werden. Weil wenn es in Deutschland geht aus EU-rechtlichen Gründen, müssen wir es doch auch in Österreich irgendwann
schaffen. Ja, weil EU-Recht ist ja drüber, genau, über dem nationalen, genau, Recht.
Ne? Wir müssen nur mal auf die EU-Ebene kommen, mhm, und das ist gar nicht so, so leicht, mhm, weil der EuGH entscheidet auch, es gibt sogenannte EinlaufrichterInnen, die entscheiden alle Fälle, die einlaufen sozusagen bei ihnen. Es ist sowieso okay, der Türsteher vom Gericht und der kann ohne Angabe von Gründen sagen, dein Fall ist nicht so relevant, dass der EuGH darüber entscheidet.
Okay, wow.
Und weil da natürlich sehr viele, sehr gravierende Menschenrechtsverletzungen auch verhandelt werden, die sehr wichtig sind, mhm, und Tierrechte immer noch nicht so ernst genommen werden, wird es leider nicht so priorisiert. Mhm. Das heißt, man muss eigentlich hoffen, dass man zu einem Zeitpunkt, wo es gerade nicht so viele andere Menschenrechtsverletzungen gibt, dass man da dann quasi im Einlauf ist und dass dann ein Richter, eine Richterin sagt, okay, das kommt zur Verhandlung. Mhm. Und das wäre quasi der nächste Schritt.
Okay, puh, naja, schauen wir mal, ob das noch was wird. Viele Menschen, die die Jagd befürworten, nehmen ja gerne als Argument, dass es irgendwie so der Ersatz zu Fleisch aus Nutztierhaltung ist. Also man lehnt die Massentierhaltung ab, sagt, das gefällt mir nicht, finde ich zu arg für Tiere und deswegen nehme ich nur Wild, das eben frei gelebt hat, das im Wald gechillt hat sein Leben lang, dem ging es gut und dann kommt irgendwann ein Jäger, eine Jägerin vorbei, macht bumm und die Sache ist erledigt. Erste Frage dazu, ist wirklich Wildfleisch immer Fleisch aus dem Wald, also wo wirklich das Tier sein Leben komplett in Freiheit verbracht hat und dann zack vor Ort getötet wurde?
Ah, ich habe auch aus dem schönen Wien ein Gedankenexperiment für dich mitgebracht. Mhm. Stelle jetzt vor, Eke, wir gehen back to roots, sagen keine Tierhaltung mehr, keine Landwirtschaft mehr, wir ernähren uns wieder vom Land, so sagen wir, jagen wieder. Mhm. Und wir würden alles, was so kreucht und fleucht, also alle Tiere, alle Landwirbeltiere jagen, okay, und würden uns weltweit nur noch davon ernähren.
Also auch Eichhörnchen.
Auch die Eichhörnchen, auch die Vögel, auch die Eidechsen, würden die alle essen.
Okay. Mhm.
Wie lange könnte sich die Menschheit ernähren, bis wir alle Landwirbeltiere aufgegessen hätten?
Also ich weiß, dass wir aktuell ziemlich wenige Landwirbeltiere haben, weil wir eben 10-mal so viele Nutztiere wie überhaupt Menschen auf unserem Planeten haben und die halt allein platzmäßig, weil wir müssen ja auch Futter für die anbauen, die Wildtiere ziemlich verdrängen. Warte, wie viel ist das bei Nutztieren? Wie viele Tage? Das wären wenig Tage. Also wahrscheinlich überleben wir nur einen Tag oder so damit, kann das sein?
Ja, 17 Tage. Also wenn wir unseren gesamten Fleischkonsum nur noch mit Wildtieren stecken würden, aber wirklich auch jeder Eidechse, jeden Vogel, jede Taube, okay, leider, traurig.
Jersey.
Dann, schlimmes Gedankenexperiment. Nach 17 Tagen wäre es vorbei. Da wäre die Erde quasi komplett leergefegt. Das heißt also, wir können gar nicht mehr zurückgehen. Wir können gar nicht mehr sagen mit unseren 9 Milliarden, wir machen das. Wir sind einfach viel zu viele geworden dafür. Und krass, das geht ja auch, wenn man Landwirtschaft betreibt. Aber wenn man so viele ist, geht es nicht mehr so. Aha. Und wie du es vorher gesagt hast, von der Landwirbeltier-Biomasse sind 3% nur noch Wildtiere. Und der andere, super, Hälfte teilt sich auch auf die sogenannten Nutztiere und eben die Menschen. Mhm. Also wenn es immer heißt, wenn wir aufhören, ja, Kühe zu essen, überrennen die uns irgendwie schon, weil es halt so viele gibt momentan. Yeah. Aber Wildtiere gibt es eigentlich kaum mehr.
Yeah.
Und ja, also da ist ein komplettes Missverhältnis. Und dann zurück zum Wildbret. In Österreich geht der Fleischkonsum zurück. Jedes Jahr, die neuen Zahlen sagen 58 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Mhm. Die Österreichische Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ca. 15 bis 20 Kilogramm, rein aus gesundheitlichen Gründen.
Das sind wir ein bisschen
also,
drüber.
Das sind wir so 4-5-fach erhöht. Und der Wildbretkonsum ist aber nur 0,5 Kilogramm pro Jahr.
Mhm.
Und man kann schon davon ausgehen, dass es auch ein bisschen auch mit dem natürlichen Deckel zu tun hätte. Mhm. Also wenn man sich nur von Wildbret ernähren würde, gäbe es halt vielleicht zu Ostern und zu Weihnachten Fleisch.
Mhm.
Das würde mich als Tierschützer freuen.
Ja.
Aber ich glaube, das ist nicht das, was die meisten Menschen da vorhaben.
Mhm.
Und genau, also viel mehr wäre nicht drin. Und dann ist natürlich die Frage, wie viel ist davon wirklich wild? Und da, genau, gibt es so wahrscheinlich bis zu 5 Kategorien. Da gibt es wahrscheinlich wirklich die eine Kategorie, komplettes Wildtier wurde nie wirklich gefüttert. Wobei man sagen muss, Hirsche und Rehe, die ja sehr viel ausmachen, die ja sehr gerne gegessen werden, werden eigentlich immer gefüttert.
Okay, das ist also kein richtiges Wildtier
eigentlich. Genau, Wildschweine füttert man eigentlich nicht, aber man kirrt sie. Das ist eine Anlockfütterung, was eigentlich dasselbe ist, aber teilweise darf man nicht füttern, kirren aber schon.
Füttern heißt regelmäßig, kirren heißt nur dann, wenn ich gerade Lust habe, dich zu erschießen.
Genau, kirren, okay, ist eine Anlockfütterung zum Zweck des Abschusses.
Mhm.
Dann gibt es so Wintergatter, wo zum Beispiel die Hirsche 9 Monate drinnen sind, wo man dann auch sagen kann, wie wild ist eigentlich dieses Tier. Dann gibt es Jagdgatter, wo das zwar recht groß ist, aber wo eigentlich sehr viel schon zugefüttert wird. Dann gibt es ja auch am Naschmarkt in Wien zum Beispiel Fasane zu kaufen, die aber aus Zuchtanlagen stammen und die eigentlich wie Masthühner aufgezogen worden mit Masthuhnfutter und die dann vielleicht die letzten Wochen noch draußen sind.
Okay.
Also wie wild ist so ein Tier?
Also es ist also nur noch Wildtier nach Kategorie Tierart, nicht nach der Lebensweise.
Genau. Oder wenn ich mal dann anschaue, dann gibt es die sogenannten Fleisch- oder Farmgatter. Da werden vor allem Dammhirsche gehalten, eigentlich wie Freilandrinder und werden dann erschossen. Das gilt auch.
Das sieht man ja eigentlich recht oft, wenn man mal ein bisschen aufpasst.
Also wenn uns als VGD sogenannte Jagdgatter gemeldet werden, sind das eigentlich solche Fleischgatter.
Okay.
Aber da gilt gar nicht das Jagdgesetz. Das gilt in Österreich als Freilandhaltung von halbdomestizierten Dammhirschen.
Steht dann da Wild drauf?
Da steht Wild drauf.
Da steht Wild drauf, weil es nicht die Haltung ist. Okay.
Das gibt es eben auch. Und dann gibt es auch, wenn man jetzt zum Gasthaus in die Wildwochen geht, gibt es auch das neuseeländische Rothirschsteak.
Neuseeland?
Genau, also Neuseeland ist weltweit der größte Produzent von Farmwild.
Aha.
Und da werden die wirklich zu Tausenden gehalten und werden dann mit dem Helikopter getrieben und werden dann teilweise mit dem Helikopter in Schlachthöfe getrieben und werden dann dort geschlachtet, wie Rinder.
Was?
Und das wird dann verarbeitet, tiefgefroren und in die ganze Welt geschickt.
Okay.
Und das fällt auch rein in die 0,5 Kilo. Also von allen diesen Sachen, die ich aufzählt habe, ist wirklich nur sehr wenig wirklich wild.
Mhm.
Und all das deckt schon die 0,5 Kilogramm ab.
Mhm.
Und dann kommt natürlich dazu, wenn das Tier vorher Stress hatte, weil es gehetzt wurde, will ich das überhaupt essen? Wenn jetzt ein Hase mit Schrot gejagt wurde, ist der ja voller Schrotkugeln. Mhm. Will ich das denn überhaupt essen? Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wenn ihr in den Supermarkt geht und da gibt es Wildbret, steht dann drauf, Achtung, das Wildbret kann noch Bleikugeln enthalten. Und
wie
ja.
soll ich das rauspulen vorher?
Und in Bayern und zum Beispiel in Oberösterreich ist ja auch wegen dem Reaktorunfall in Tschernobyl ist auch noch sehr viel Strahlung im Boden und weil die Wildschweine ja sehr in den Boden reingehen, kommt das auch noch dazu. Also in manchen Regionen muss man darauf auch noch untersuchen. Also die Frage ist, ob das wirklich so ein tolles Lebensmittel ist, wie getan wird. Und dann ist Wild eigentlich auch nie bio, weil ich ja nicht weiß, was das Tier gegessen hat.
Aha.
Also das Wildtier kann ja auf einem Bioacker gegessen haben, kann auf einem konventionellen Feld gegessen haben und deshalb ist Wild aus der Natur niemals Bio.
Mhm.
Das heißt, wenn ihr Bio-Hirsch, Bio-Darmhirsch, Bio-Wildschwein seht, ist es zu 100% aus einem Gatter, weil, also in einem Fleischgatter, weil nur in dem kann ich sicherstellen, dass das Futter Bio ist.
Mhm.
Wenn das nicht Bio ist, war das Leben vielleicht besser, aber es ja, ist dann nicht Bio, weil ich das Futter nicht kontrollieren kann.
Mhm. Okay. Ja.
Also Wild ist ein sehr, sehr dehnbarer Begriff.
Mhm. Okay. Und wie ist das mit dem, ist das Tier sofort tot oder nicht? Du hast vorhin ja auch von Schrot gesprochen bei Hasen. Das klingt jetzt nicht so, als würde es einen Teil vom Körper treffen, der dann den Hase gleich ausschaltet.
Genau, es gibt verschiedene Jagdmethoden. Die meisten kennen aber, glaube ich, nur den Ansitz. Also wenn man auf einzelne Tiere ansitzt und dann
auf dem Hochsitz,
auf dem Hochsitz zum Beispiel und wenn die vorbeikommen, abdrückt, auch da sind die nicht gleich tot, weil man ja nicht weiß, wie dreht sich das gerade, wie erwische ich es gerade.
Mhm.
Und da gibt es eben sogenannte Bewegungsjagden und da kommt eben die Treibjagd dazu. Und
da wird es ja fast ganz unmöglich, gleich perfekt zu treffen.
Und auf ein sich bewegendes Wildtier zu treffen, ist eben sehr schwierig.
Mhm.
Und Schrot hat auch immer nur diese Flächenwirkung sozusagen. Und die Tiere sterben da eigentlich durch den Schockeffekt, weil einfach so viel Schock auf den Körper einwirkt, wenn da so viele Projektile gleichzeitig einprasseln, dass sie durch den Schock eigentlich sterben.
Also Schrot sind ganz viele kleine Kügelchen.
Genau, das sind quasi ganz viele Pellets, die ich in eine Ladung gebe und dann abfeuere.
Mhm.
Genau, und das wirkt nur bis auf eine gewisse Distanz. Oft ist es aber so, dass die JägerInnen nicht diszipliniert genug sind und auch außerhalb der tödlichen Entfernung einfach abdrücken.
Mhm.
Genau.
Und dann ist ein Tier so.
Genau, also wenn dann nicht genug auf die einschlagen, damit dieser Schock eintritt, haben sie nur ein, zwei Kügelchen im Körper, sind vielleicht nach wenigen Tagen tot, werden dann vielleicht wieder von Greifvögeln gefressen, die vergiften sich dann wieder mit dem Blei.
Also ist das liest man ja recht oft.
Ein sehr elender Rhythmus, der dann beginnt.
Mhm.
Und bei diesen Gatterjagden, wo ich war, gibt es sogenannte Triebe, wo sich dann alle aufstellen. Dann wird eben getrieben, die Tiere werden aufgescheucht. Dann schießt man auf alles, was sich bewegt. Da ist eben eine Zahl, die ich kenne, dass circa 40% gleich ordentlich getroffen werden und der Rest nicht. Und dann gibt es eben die sogenannte Nachsuche. Aber wenn man sich vorstellt, die Jagd beginnt um 9 Uhr, dann macht man um 12 Mittagspause. In diesen 3 Stunden wird da ja scharf geschossen.
Mhm.
Das heißt, da ist Lebensgefahr. Da muss jeder auf seinem Platz sein, sonst schwebt er in Lebensgefahr.
Mhm.
Das heißt, das Tier ist auf jeden Fall mal diese 3 Stunden, liegt es da einfach herum. Und man kann da nicht hingehen und kann das suchen und kann das erlösen. Und erst nach der Mittagspause wird dann erstmal nachgesucht. dann jagt man um eins wieder, vielleicht bis drei bis vier und erst dann sucht man die dann wieder.
Mhm. Vielleicht habe ich die noch gar nicht gefunden dann.
Und vielleicht finde ich die gar nicht. Und wir haben leider auch schon traurige Fälle gefunden, wo Tage nach so einer Jagd immer noch verletzte Tiere da waren.
Ja, was ich auch mal so krass fand bei einer Beobachtung, also man stellt sich das ja so vor, dass das irgendwo im Wald passiert und so tief im Wald ist man ja eigentlich nicht unterwegs. So habe ich mir das zumindest früher vorgestellt. Aber das wird ja schon auch von Wegen aus gemacht und es wird ja auch auf Feldwegen gejagt, also wo dann freies Feld ist, weil es sind ja nicht alle Tiere, die erschossen werden, so tief im Wald drin, sondern eben ernähren sich auch von Pflanzen, die halt auf dem Feld wachsen. Und da habe ich zum Beispiel mal gesehen, wie Fußgängerinnen mit Kinderwagen gerade spazieren sind und drumherum wird wirklich geschossen. Also da war auch kein Schild von wegen hier, Achtung, Jagd oder irgendwas. Und dann hat es einen Hase so vor den Augen dieser Fußgängerin total verwurzelt. Und also der ist dann auch noch ewig so gekugelt über das Feld und hat wahnsinnig geschrien. Und die Fußgängerin war natürlich auch total fertig mit den Nerven, hat dann auch geweint, weil das so schlimm war. Weil ja, man stellt sich das halt nicht so vor. Man stellt sich generell, glaube ich, das Töten von Tieren viel
idyllischer vor.
Ja, also man hofft halt, oder? Man hofft halt, dass es zack und fertig ist. Aber so funktioniert Sterben halt nicht.
Nein.
Auch bei uns ja nicht.
Ja.
Spoiler Alert.
Und die Jagd nennt das eben das Niederwild. Das sind eben alle kleineren Tiere wie Hasen, Fasane, Rebhühner. Das ist eben das sogenannte Niederwild. Mhm. Und die werden eben in diesen Treibjagden am offenen Feld gejagt, wo eben die Wege sind, wo eben die Hecken sind. Der Klassiker ist eben, dass man immer so Heckenstücke hat und da werden dann die Tiere rausgetrieben mit Treibern und mit Hunden, fliegen dann auf, rennen dann weg und werden dann erschossen. Und es gibt dann immer Hunde, die ihnen nachlaufen. Da habe ich auch schon sehr grausige Szenen dann gesehen von Hunden, die dann halt die Tiere dann totbeißen, obwohl sie das eigentlich nicht tun sollen. Und Hasen, muss ich leider sagen, schreien wie kleine Kinder.
Das
also ein Hase
richtig.
Hat einen der schlimmsten Schrei, den man sich vorstellen kann. Und das Arge ist, das war im Burgenland, also eine Autostunde von Wien entfernt. Ich bin auch schon recht früh aufgestanden, war da eben mit meiner Kamera. Und dann habe ich einen Jäger getroffen, den kannte ich. Das war der Sohn eines bekannten Jägers aus Salzburg. Und dann habe ich mir so vorgestellt, der muss wahrscheinlich um 2, 3 aufgestanden sein, 4 Stunden Autofahrt, um dann um 7 da zu stehen und Tiere zu töten und hat entweder dafür gezahlt oder halt hat eine Einladung bekommen und muss dafür, wenn anderen, wieder einladen. Das heißt, ich stehe da, bin eigentlich voll traumatisiert davon, wein, bin furchtbar, will da nicht sein, finde es furchtbar, leide darunter und eine andere Person zahlt dafür, fahrt 4 Stunden mit dem Auto und das ist ihr Hobby.
Ja.
Und das ist das, was man so wenig an der Jagd versteht. Es kann ja sein, dass man sagt, irgendwann gibt es keine andere Möglichkeit mehr, als ein Tier zu töten.
Mhm.
Aber dass man so ein Vergnügen daraus macht und so einen Spaß
so ein
daraus macht und dass man auch die Jagdmethode so gestaltet, dass es dann lustiger ist für den Menschen, aber grausamer ist für das Tier, das ist halt das, was aus unserer Sicht im 21. Jahrhundert nicht mehr geht.
Ja.
Es geht ja gar nicht mehr darum, dass man sagt, es gar nicht mehr töten in allen Fällen wird sich vielleicht heute noch nicht vermeiden lassen. Aber dass man es auch nicht künstlich grausamer macht.
Ja.
Oder auch bei diesen Zuchtfasanen, die sind schon in der Gewalt des Menschen. Die gelten eigentlich als Haustiere, die darf ich halten wie Hühner eigentlich.
Stimmt, die sind ja eigentlich schon da, die muss ich ja nicht mal abschießen.
Und wenn ich ein Huhn essen will, dann schlachte ich es halt. Ist auch furchtbar, aber dann nehme ich quasi diesen huhnartigen Fasan, setze ihn in den Wald, tue so, als wäre er ein Wildtier, dann hetze ich ihn, scheuche ihn aus und schieße ihn aus dem Himmel.
Boah.
Und bei der Schlachtung muss man betäuben, muss man ausbluten. Es
stimmt,
ist zumindest am Papier kontrolliert und auf einmal ist da gar nichts.
Ja.
Und ich schaffe also künstlich, eigentlich fahrlässig, eine unnötig grausame Situation.
Mhm.
Und es müsste eigentlich per Definition im Tierschutzgesetz verboten sein. Und die Jagd in weiser Voraussicht hat sich daraus reklamiert. Wir haben jetzt 2005 ein Bundestierschutzgesetz erreicht und die Jagd, die Ausübung der Jagd ist aus dem Tierschutzgesetz ausgenommen.
Aha.
Deshalb darf ich eben ein Freilandschwein nicht hetzen, sondern muss es betäuben und dann durch Blutentzug töten lassen. Aber ein gezüchtetes Wildschwein darf ich hetzen, darf ich herumscheuchen, darf ich dann beschießen, weil da das Tierschutzgesetz nicht gilt.
Das klingt sehr falsch.
Ja.
Also ich glaube, also müssen wir uns da einig? Ich glaube, da sind wir uns doch einig, oder? Schreibt es bitte gerne in die Kommentare, dass wir uns da einig sind, weil...
Und was ich halt auch nicht wusste, dass ein Tier den Status wechseln kann, dass ein Tier schon als Haustier gelten kann, auf das Tierschutzgesetz gilt, dann kann ich es auswildern und auf einmal ist wieder ein Wildtier.
Hm.
Das, also ich kann einfach die Grenze verschieben, so wie es mir gerade passt. Weil, weil halten darf ich das Wild ja nicht und abschießen darf ich ja das Haustier nicht. Und deshalb schiebe ich mir das Tier immer so herum, damit ich gerade das mit ihm machen kann, was ich gerade möchte.
Okay, klingt logisch. Das ist ja auch so komisch, ne? Gerade eine Zwischenfrage dazu, wenn, was mir zum Glück noch nie passiert ist, ich ein Reh oder Fasan anfahren würde, heißt es ja, ich darf dem Tier nicht helfen, es darf auch kein Tierarzt, keine Tierärztin kommen, sondern es muss der Jäger kommen? Warum? Was ist das?
Da haben wir mittlerweile eine andere Linie sozusagen.
Aber wie ist es offiziell, die offizielle Linie?
Es ist auch nicht komplett durchjudiziert. Aber im Prinzip ist es so, Wildtiere sind herrenlose Tiere. Also die gehören keinem, die gehören quasi uns allen.
Die gehören nicht dem Jäger.
Die gehören nicht dem Jäger. Hm. Der Jäger hat aber auf dem Grund und Boden, wo er das Jagdrecht hat, hat er eben das Jagdrecht und das Aneignungsrecht. Mhm. Also er darf die Tiere töten und sobald er sie getötet hat, gehören sie dann ihm. Aber vorher gehören sie nicht ihm. Und dann ist halt die Frage, wenn das ein Wildunfall ist, was gilt denn eigentlich? Der Jäger würde natürlich sagen, es gilt das Jagdrecht, es ist tot, also darf es nur er sich aneignen. Und wenn ich es mir aneigne, ist es Wilderei.
Ja.
Ich als Tierschützer sage aber, ich habe es erstens nicht absichtlich gemacht und wenn ich das Tier jetzt mitnehme, um es in die Wildtierklinik zu bringen, ist es keine Aneignung im Sinne einer Bereicherung.
Stimmt.
Wenn ein Jäger eignet sich sie an, weil er es essen will, wegen der Trophäe, wegen dem Fell.
Das verkaufen will.
Und das mache ich ja nicht. Und deshalb ist unsere Linie, es ist keine Aneignung in diesem Sinne. Mhm. Also wenn ihr so etwas seht und wenn euer Gewissen sagt, ich will dieses Tier nehmen, zur Tierklinik bringen, macht's das.
Mhm.
Und wenn man dann rechtliche Probleme hat, helfen wir euch auch dabei.
Sehr gut.
Also es ist für uns einfach ein rechtlicher Kampf, den es wert ist zu machen.
Ja, weil also eben wenn es schon tot ist, ist es ja was anderes, aber wenn es eben noch nicht tot ist und eben bei einer Katze, bei einem Hund, wenn ich die anfahren würde, würde ich ja auch versuchen, das Tier noch zu retten und in vielen Fällen wäre es ja rettbar. Also ich habe schon von einigen Fällen auch gehört, wo sie auch verzweifelt dann waren, die Menschen, sind dabei stehen geblieben, weinend, das Tier schreit, sie rufen mehrmals den Jäger, die Jägerin an, kommt niemand. Ich würde es auch einfach zum Tierarzt, zur Tierärztin fahren.
Ja, kann man auf jeden Fall eine rechtliche Linie, die man vertreten kann.
Gut, okay, das heißt, wenn ich da Probleme kriege, ich melde mich beim VGT.
Ja.
Sehr gut. Einen anderen Punkt, den du vorhin auch angesprochen hast, den ich auch sehr spannend finde, mit zur Frage, kann ich Wildtierfleisch essen, mit den Schrotkugeln im Hase. Also ich habe auch schon gesehen, dass nach Jagden Tiere so am Boden mitgeschleift werden oder halt so über den Boden irgendwie baumeln und dann hinten auf den Pickup draufkommen und dann hängen die da mal den ganzen Tag. Also das ist ja nicht wie im Schlachthaus, dass ich die dann gleich in die Kühlung reintue, sondern die sind dann da einige Stunden und kriegen vielleicht sogar noch Staub ab vom über den Weg fahren oder so. Ist das normal? Gehört das so?
Sehr weite Reise. Also zuerst wird der Hase angeschossen, dann holt ihn einmal der Hund, dann ist er entweder tot, wird dann noch getötet, dann liegt er mal auf dem Haufen, dann kommt er auf den Pickup, dann fährt er immer über den staubigen Weg. Und das kann ja schon um 9 Uhr in der Früh sein.
Mhm.
Und am Ende macht man immer eine sogenannte Streckenlegung. Mhm. Also diese Ausdrücke wie zur Strecke bringen und so weiter, das kommt von da, das ist die Jägersprache. Und dann wird immer Bilanz gezogen. Man sagt, Jagdstrecke, 51 Hasen, 2 Füchse und so weiter.
Mhm.
Und die legt man dann noch einmal auf.
Am Boden?
Am Boden. Auf so Tannen- oder Fichtenzweigen.
Ah.
Und erst danach kommen sie dann in Kühlung und werden verarbeitet. Es kann also gut und gerne sein, dass der Hase um 9 Uhr erschossen wird und dann erst um 17 Uhr einer Verarbeitung zugeführt wird. Und bis dahin wird er von mehreren Leuten genommen. Ein Hund hat ihn eben im Maul, wenn er ihn da hin und her bringt. Er fährt über den Feldweg, wird am Boden gelegt. Also wenn es wirklich darum ginge, das ideale Lebensmittel zu kreieren, dann würde man das nicht so machen.
Ja, eigentlich nicht.
Dann würde man einen einzelnen Hasen mit einer Kugel erschießen. Dann würde ich keine Treibjagd veranstalten mit Schrot und Hunden und Treibern.
Mhm.
So kann ich halt eine große Menge von Hasen in kurzer Zeit töten.
Mhm.
Und wenn man dann die Leute fragt, wieso macht sie das, sagen sie, ja, Sojafeld, das heißt ja auch, die würden das alles zusammenfressen. Schon gut, fragt man einen anderen Jäger, wieso schießt du Füchse, sagt er, ja, sonst gäbe es ja keine Hasen. Und da beißt sich quasi der Fuchs in den Schwanz. Man könnte einfach aufhören, das natürliche Gleichgewicht aus dem Ruder zu bringen und schauen, was da funktioniert. Aber so ist es ein bisschen so, zuerst bringst du durcheinander und dann sage ich, oh, jetzt ist es durcheinander, jetzt muss ich wieder eingreifen. Also ich mache den einen Eingriff, Beutegreifer weg, dann gibt es vielleicht viele Hasen und dann tue ich so, als müsste ich da nochmal eingreifen. Mhm. Aber ich könnte mich ja gleich von vornherein zurückhalten. Was ich auch gesehen habe, ist, dass man Hasen füttert mit Rüben, dass man überall Rüben anlockt und dass man sogar Tränken aufstellt.
Ja, habe ich auch schon mal gesehen.
Und ist ja an sich schön und gut, aber wenn ich damit dann den Abschluss rechtfertige, finde ich es zynisch. Mhm. Dann kann ich ja einfach aufhören, vorher so viele heranzufüttern.
Ja, weil, wie wir es auch schon im letzten Podcast zu dem Thema hatten, ich fütter ja auch keine Igel, also ich schon im Winter, wenn sie noch genau. auf der Straße rumlaufen und noch nicht im Winterschlaf sind, aber ansonsten Eichhörnchen, Igel, Füchse, weiß ich nicht, werden ja nicht von JägerInnen gefüttert.
Genau,
im Wald.
Die füttert ja nicht aus Tierschutzgedanken. Da gibt es den wunderschönen Spruch, JägerInnen hegen nur Abschussgedanken. Und ja, also es gibt das Zielwild, das fütter ich aber alle anderen eben nicht.
Zielwild.
Zielwild.
Auch wieder so ein schönes Wort.
Yes.
Was für Tiere werden denn überhaupt gejagt, Georg? Du hast schon einige aufgezählt, die man vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hat so. Und vielleicht gleich dazu, wie werden die denn gejagt? Dass wir die mit Jagdmethoden auch nochmal haben. Ein paar haben wir eh schon gehört, vielleicht lässt du die dann raus.
Also es gibt wirklich Dutzende Tiere. Also es gibt einmal die Paarhufer, Rehe, Rothirsche, dann gibt es Gämsen, gibt es Steinböcke, es gibt Wildschweine. Dann gibt es das ist das Haarwild sozusagen, die Haare haben. Und dann gibt es eben das Haarraubwild, das sind alle diese kleinen Beutegreifer. Und da gibt es ja Füchse, Dachse, Marder, Iltisse, Wiesel, es gibt auch mehrere Marderarten, da gibt es ganz viele Vogelarten, es gibt Eichelhäher, es gibt Krähen, es gibt Elstern, die abgeschossen werden.
Sind nicht Eichelhäher eigentlich voll selten?
Die sind selten und man sagt, sie sind der beste Freund des Försters, weil sie eben eigentlich die Eicheln verteilen
schon,
und
oder?
Da sehr gute Dienste leisten. Sie werden aber als Raubvogel dargestellt, die Gelege und Nester zerstören würden und deshalb muss man sie eben abschießen. Mhm. Und dann gibt es noch so Tiere, die sehr prestigeträchtig sind, wie Auerhähne und Birkhühner, was eben für Jäger große Highlights sind. Murmeltiere werden ja auch geschossen. Und dann gibt es noch so invasive Arten, wie man sie nennt, die leider oft durch Pelzfarmen eingeschleppt werden. Die können ja nichts dafür.
Yeah.
Es stimmt schon, die gehören ja eigentlich nicht her. Aber das einzelne Tier, das so ist, kann ja nichts dafür. Mhm. Und das sind dann Waschbären, amerikanische Nerze, Marderhunde. Das sind alle drei aus Pelzfarmen gekommen. Gibt es auch in Österreich, die werden ja, eben auch abgeschossen. Und da ist dann auch natürlich der Zwiespalt zwischen Artenschutz und Tierschutz. Mhm. Unsere Meinung ist eben, es müssen trotzdem gewisse Grundlagen für die gelten. Man kann die nicht, wenn die gerade Kinder haben, einfach umbringen. Man kann die nicht das ganze Jahr über umbringen. Man müsste irgendwie da eine...
Ah, die Grundlagen gibt es nicht, oder was?
Nein, also... Für die gibt es gar keine Regeln. Also solche Tiere, die dürfen das ganze Jahr geschossen werden. Auch Füchse dürfen das ganze Jahr geschossen werden. Genau, also man kommt da gut und gern auf Dutzende Arten. Und viele von denen machen ja gar keinen Schaden am Wald und auch gar nicht an den Kulturen. Und viele haben ja auch positive Effekte. Wie eben der Eichelhert hat positive Effekte.
Mhm.
Und ja, und da fragt man sich wirklich, muss es wirklich diese lange Liste geben? Und wenn man dann Ökojäger sagt, dann sagen sie schießen eigentlich nur Rehe, Wildschweine und Hirsche sozusagen, alle anderen nicht.
Weil es von denen zu viele gibt.
Weil da halt das mit den Schäden relevanter ist.
Mhm.
Und wenn wir dann ins Kanton Genf in der Schweiz gehen, dort werden überhaupt nur Wildschweine geschossen. Da ist dann aber wieder so, die profitieren halt vom Klimawandel und von den Maismonokulturen.
Mhm, weil die wir für unsere Nutztiere
Mais
haben.
Wird für die Schweine angebaut, für die Mastschweine am Vollspaltenboden. Ist aber natürlich auch toll für die Wildschweine.
Mhm.
Also wenn wir da eine diversifiziertere Landwirtschaft hätten, mit weniger Monokulturen und weniger Mais.
Was auch besser für den Boden und für die Artenvielfalt wäre.
Genau, wäre es auch dafür besser wäre, würden wir nicht nur weniger Mastschweine mästen, wir würden auch weniger Wildschweine mitmästen.
Mhm. Und dann töten müssen. Ja, cool.
Also durch eine Umstellung der Landwirtschaft würden wir auch da sehr weit kommen.
Okay. Mhm.
Und dann gibt es ja tolle Projekte in Rumänien, wo Wildschweine mit Verhütungsmethoden reguliert werden. Also meine Utopie ist eigentlich, dass wir irgendwann hinkommen zu einer sogenannten Ultima Ratio-Jagd, dass das Töten einfach das letzte Mittel ist und man das vorher versucht, gewaltfrei zu lösen.
Da haben wir auch viel im letzten Podcast dazu gesagt. Da hört gerne da nochmal rein. Da gibt es einige super spannende Punkte, die da möglich sind. Antibabyimpfung zum Beispiel.
Genau, also wenn mein Grund zu jagen Regulierung ist, fallen sehr viele Tiere weg.
Mhm.
Bei Füchsen ist es auch so, die vermehren sich dann einfach viel stärker.
Zum Beispiel, wenn ich sie bejage.
Genau, die wird dann einfach angekurbelt. Also bis zu 70% Ausfall an Füchsen, manche Studien sagen 80%, können kompensiert werden durch früher geschlechtsreif werden, durch man paart sich anders. Und es gab auch im Saarland einen Versuch, dass jeder Fuchs, der gesehen wurde, geschossen wird. Also man hat quasi versucht, sie auszurotten, aber und dann hat man wieder die Population überprüft und hat dann gemerkt, es gibt deshalb gar nicht mehr Füchse.
Ja, gar nicht weniger
Füchse.
Krass.
Das heißt, es ist eigentlich reine Grausamkeit, wenn man das macht. Mhm. Also man bringt sehr viele Füchse um, aber oft auch mit grausamen Methoden, aber es gibt deshalb gar nicht weniger.
Mhm.
Und da sagt dann nicht als Tierschützer, okay, wenn man es eh nicht kann, dann lassen wir es halt einfach.
Ja, genau, weil
und versuchen mit der Anzahl an Füchsen, die es halt einfach zu geben scheint, mit denen einfach klarzukommen.
Mhm.
Und das nennt man dann im Wildtiermanagement.
Ist ja ähnlich wie bei Stadttauben, da wird ja auch von Städten immer wieder probiert, ja, Fütterungsverbot und weil, wenn wir die Stadttauben nicht mehr füttern, dann gibt es auch keine mehr. Finde ich erstens ein bisschen assi und zweitens funktioniert es auch nicht. Haben schon Städte versucht, Tauben auch wirklich auch alle zu töten durch Gift und andere Methoden und haben auch versucht, echt alle loszuwerden und im Endeffekt waren es doppelt so viele. Sorry. Ja. Finde ich eh ganz gut, dass man manchmal für so Grausamkeiten richtig bestraft wird. Weil, brutal. Zu Tauben machen wir auch mal noch einen Podcast. Kommt Jazzy und kann euch was erzählen. muss ich überhaupt diese ganzen Tiere jagen? Haben wir schon zum Teil geklärt. Gibt es noch irgendwelche anderen Arten, die du jetzt noch nicht aufgezählt hast, die man vielleicht überhaupt gar nicht im Kopf hat, die getötet werden?
Also eh so Sachen wie Iltis, Wiesel, wo man sich auch die Frage stellt. Genau, so kleine Beutegreifer. Und bei den Auerhühnern und bei den Birkhühnern wird gar nicht argumentiert, dass sie Schäden machen. Da sagt man wieder nur, man muss die jagen, weil sonst gibt es kein Interesse mehr daran, dass die gibt und dann sterben sie aus. Aber es ist halt auch traurig, wenn das einzige Interesse von uns Menschen am Auerhahn ist, dass wir ihn schießen wollen. Also es muss doch möglich sein.
Ich habe ein anderes Interesse am Auerhahn, muss ich sagen.
Es muss doch möglich sein, den Auerhahn um seiner selber willen zu erhalten.
Zum Fotos machen zum Beispiel oder zum ihm begegnen beim Wandern.
Und wenn es ihn nur gibt, weil wir ihn umbringen wollen, vielleicht ist es dann besser, es gibt ihn gar nicht, weil dann haben wir ihn vielleicht gar nicht verdient, sozusagen. Oder dann hat die Gesellschaft eigentlich schon entschieden, okay, da ist es uns nicht mehr wert.
Ja,
und ein sehr gefährdetes Tier ist ja das Rebhuhn. Und da ist wirklich die intensive Landwirtschaft der Hauptfeind eben, weil das eben Bodenbrüter sind. Und bei Monokulturen habe ich halt immer weniger Möglichkeiten, da zu brüten als Rebhuhn.
Stimmt.
Also kann ich noch so viele Füchse, Dachse, Wiesel versuchen auszurotten, solange der Lebensraum nicht passt, werden die immer weniger werden.
Mhm.
Und wenn der Lebensraum passt, wird es denen auch trotz Füchsen und so weiter relativ gut gehen.
Mhm.
Also letztlich steht und fällt es mit dem Lebensraum.
Okay, wichtiger Punkt. Gibt es eigentlich auch verbotene Jagdmethoden? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwo am Joggen bin oder am Wandern und ich sehe eine Art Falle zum Beispiel oder eine Fütterungsmethode, worauf muss ich denn achten? Was müsste ich jetzt dem VGT melden?
Also verboten sind so ganz absurde Sachen wie, man darf nicht aus einem fahrenden Fahrzeug schießen, man darf in den meisten Bundesländern nicht von Wasserfahrzeugen schießen, man darf nicht in der Nacht jagen, außer Wildschweine. Wobei, was ich auch gelernt habe, im föderalen Österreich entscheidet nicht die Naturwissenschaft, was Nacht ist, sondern die Landesjagdgesetze. Also in den unterschiedlichen Landesjagdgesetzen ist unterschiedlich geregelt, was als Nacht gilt.
Also nicht ist es dunkel, sondern die Uhrzeit.
Manchmal ist es eine Stunde, bis eine Stunde nach und bis eine Stunde vor Sonnenaufgang, Sonnenuntergang.
Aha.
Manchmal ist es eine halbe Stunde, manchmal ist es mehr. Also es ist auch unterschiedlich, was als Nacht definiert wird. Dann darf ich auch nicht mit Pfeil und Bogen jagen, darf nicht mit Armbrüsten jagen. Also wenn ihr einen Jäger sehen würdet mit Bogen, mit Armbrust, das könnte man melden, ist auf jeden Fall illegal. Dann sogenannte Totschlagfallen sind auch in den meisten Bundesländern nicht mehr erlaubt.
Mhm.
In anderen Bundesländern wie Kärnten sind sie sogar ohne Genehmigung erlaubt.
Okay.
Und die sind eben so Scherenfallen, also das ist eine Schere, die ist aufgezogen und dann ist ein Köder versteckt und der Köder ist genauso aufgestellt, dass der Köder genau dann auflöst, wenn das Tier seinen Hals in die Schlinge steckt.
Gott.
Und dann schlägt es quasi mit voller Gewalt zu.
Mhm.
Aber das Tier weiß ja nicht, der Marder weiß ja nicht, das ist eine Marderfalle. Und so weiter.
Ach so, es können auch die falschen Tierarten.
Genau, und wenn da ein falsches Tier sich fängt, dann sind die nicht gleich tot.
Weil es den falschen Ort erwischt.
Genau, also weil es dann nicht den Hals erwischt, sondern zum Beispiel, wenn ein Tier geht mit dem Hals rein zum Ei, das wäre dann tot. Ein anderes Tier holt sich mit der Pfote, dem wird nur die Pfote abgetrennt werden, das wäre aber dann nicht tot. Und so Sachen. Also die können einfach pauschal verboten aus unserer Sicht, weil sie nicht selektiv töten. Sind es aber nicht.
Oh je.
Das kann ja dann eine Katze treffen, könnte ein Hund treffen, könnte Kinder treffen.
Jo.
Also die töten quasi einfach alles, was sich bewegt. Und dann gibt es sogenannte Lebendfallen, die aber leider sehr oft zu Tötungsfallen werden. Also wir haben auch schon Katzen gefunden, die verhungert in solchen Lebendfallen sind, weil die einfach nicht kontrolliert wurden. Mhm. Und also wenn ihr Lebendfallen seht, können sie dir auch melden und man kann dann schauen, werden die oft genug kontrolliert.
Also das ist so ein Käfig, wo dann eine Tür zugeht.
Das ist so ein Kasten, ist ein Köder drin und der fällt dann zu.
Mhm.
Genau.
Okay. Mhm. Ich habe auch schon mal gesehen, dass da eine Krähe in einem Käfig drin war. In so einem Zunenkäfig und daneben war ein offener Käfig mit Tür, die dann zugehen würde.
Genau, bei den Krähenfallen ist es recht kompliziert. Die sind auf eine Weise konstruiert, dass sie reinfliegen können, aber dann nicht mehr rausfinden, weil sie so mit so einem Spiralsystem gebaut werden. Und es werden gemeinerweise auch Lockvögel verwendet. Und es gibt ja auch so Taubenjagden, zum Beispiel in Oberösterreich, wo man mit so Lockbildern arbeitet. Also man stellt so Taubenfiguren auf eine Weise, wo die stehen würden. Und dann kommen die anderen Tauben und dann schießt man sie eben ab. Und teilweise verwendet man dann wieder die Abgeschossenen als Teil seines Lockbildes.
Ach, schön.
Dann.
Na, okay, das klingt gut.
Ja.
Ach Gott. Was ich da jetzt auch ganz spannend fand, dass es in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Verbote gibt.
Zum Beispiel beim Haustierabschuss gibt es auch so absurde Sachen. Es reicht ein Abstand von Gebäuden. In Vorarlberg muss die Katze 1 Kilometer vom nächsten Haus weg sein, in Niederösterreich sind es 300 Meter, in manchen Bundesländern sind es 200 Meter, in Tirol sind es 500 Meter.
Ja, Haustiere schießen, was soll das?
Genau.
Also ich meine, die gehören ja sogar wem.
Absolut, die gehören sogar wem.
Also.
Oder oft ist es so, ich darf, die Leiter ist ein Fluss im Nordosten Österreichs, auf der burgenländischen Seite darf ich Fasanen nicht aussetzen und abschießen, auf der niederösterreichischen aber schon. Ich könnte sie also auf der niederösterreichischen Seite aussetzen und dann auf die burgenländische treiben oder so und dann dort abschießen. Jo. Und auch die Schonseiten. Also das Tier könnte in einem Land geschont sein, dann geht es ins andere Land und dort darf es dann wieder geschossen werden. Und das Tier weiß natürlich nicht, wo beginnt jetzt meine Grenze.
Ja.
Also Wildtiere halten sich ja nicht an Bundeslandgrenzen und an Staatsgrenzen.
Ja, danke Georg. Ich finde, jetzt haben wir nochmal einen guten Überblick bekommen. Hört doch auch gerne in den anderen Jagdpodcast noch rein, Jagdmythen Nummer 1. Da sind auch noch einige spannende Punkte drin. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn euch noch Dinge unklar geblieben sind oder ihr andere Mythen noch kennt, die wir gerne entschlüsseln sollen, schreibt sie doch gerne in die Kommentare oder uns eine Nachricht oder auch direkt an Georg oder an den VGT. Schaut da gerne mal nach. Und wir hauen uns jetzt noch hier die gute pflanzliche Nutella in die Visage.
Ja.
Der Georg hat die nämlich mitgebracht aus Frankreich für uns, damit wir die schon mal testen können. Ich habe ja schon Ewigkeiten keine Nutella mehr gegessen.
Es schmeckt sehr wie gespannt. Kindheit, muss ich sagen.
Okay.
Bei mir gab es den immer im Bundesschülerheim.
Im Bundesschülerheim.
Da war das Teuerste, was wir bekommen haben und haben dann immer das uns genommen.
Okay.
Cheers.
Zum Wohl.
Sehr cremig.
Krass. Wow. Es schmeckt echt nach Kindheit, ja.
Ich sage auch gar nicht, dass vielleicht die beste ist, aber es hat halt diesen Kindheits.
Auf jeden Touch. Fall, ja. Also ich finde das jetzt gerade total spannend, also wie man auch dann Geschmäcker wiedererkennt. Genau. Gell? Ja, ist echt cool. Ja gut, wir futtern dann noch ein bisschen weiter. Danke Georg fürs Dasein. Danke euch fürs Zuhören. Und schaltet auch gerne das nächste Mal wieder ein. Lasst uns doch auch gerne ein Like da, nicht weil wir so unfassbar cool sind und uns dann so geschmeichelt fühlen, sondern weil es ja auch wichtige Themen hoffentlich sind, die wir hier verbreiten. Und das soll ja auch Reichweite bekommen, damit diese Themen weiter verbreitet werden können. Braucht es also auf Social Media halt leider Reichweite. Das heißt Likes, Kommentare, Shares.
Und ich grabe jetzt wieder unter meinen Tisch.
Ja, genau.
Und werde in ein paar Monaten wieder hervorgraben.
Wir holen dich dann wieder raus.
Ciao.
Ciao, Georg.